Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. So fange ich gern Gottesdienst an. Und über den, um den es geht, haben wir gerade gesungen, dem letzten Lied, das ich mir gewünscht hatte von unseren lieben Musikern. Dankeschön. Das wäre dann auch das Predigtthema für heute. Und wenn wir das Lied verstanden haben und das Glauben, was wir da gesungen haben, da ist die ganze Predigt zusammengefasst, könnte ich mir das Konzept sparen. Jesus Christus, du bist hier, heißt das Lied. Dein Name. Es geht um seinen Namen heute in der Predigt. Die Kraft und die Autorität des Namens von Jesus. Die Kraft, die in diesem Namen steckt und die Autorität, die in diesem Namen steckt. Sein Name. Fangen wir mal so an. Woher kommt dieser Name? Wer hat ihm diesen Namen gegeben und warum trägt er diesen Namen? Was bedeutet das für dich und für mich? Die Antworten stehen alleine in der Heiligen Schrift und wir dürfen lesen, die Zusammenhänge erkennen und verstehen. Das erste tun wir, nämlich das Lesen. Das zweite der Heilige Geist, nämlich das Erkennen von dem, was da steht. Das dritte ebenfalls der Heilige Geist, nämlich das gelesene Wort, dass es auf fruchtbaren Herzensboden fällt. Das ist so wichtig, das ist das wieder, was an dir liegt. Das ist dieser Dreiklang. Etwas lesen, erkennen und verstehen und das auch so das Leben können, was ich da gelesen habe. Und da sind wir immer wieder neu herausgefordert. Ich habe heute mit eurem Seniorpastor gesprochen. Manche Dinge, das finde ich so nett, dass wir beide ähnlich heißen, also, dass wir beide Klaus heißen. Es kommt ja vom griechischen Namen Nikolaus. Was das auch immer bedeuten soll, dass wir so heißen. Manche Dinge muss man immer wieder hören. Alle paar Jahre ist mal fällig, dass wir in einer christlichen Gemeinde über Jesus sprechen. Manche Dinge vergessen wir zu schnell, manche Dinge sind manchmal zu selbstverständlich, manche Dinge nehmen wir zu schnell, zu selbstverständlich. Das muss das Zentrum bleiben. In einem der Lieder haben wir es gerade auch gesungen. Jesus, wir haben von dem Lied gehört, Jesus. Das Lied heißt eigentlich, Jesus sei das Zentrum. Ich habe es mal umgedichtet, indem ich es als Glaubensbekenntnis singe. Jesus, du bist das Zentrum, du bist der Weg, du bist das Licht. So als Bekenntnis. Nicht sei, er ist es natürlich. Ich brauche ihn nicht bitten, dass er das ist. Jesus sei das Zentrum ist eigentlich theologisch nicht so ganz sauber. Jesus sei das Zentrum, darum muss ich ihn nicht bitten, das ist er. Er ist das Zentrum. Jesus, du bist das Zentrum. Also sprechen wir heute über Jesus. Der Name von Jesus. Wo kommt dieser Name her? Auf Anweisung eines Engels an Josef. Matthäus, Evangelium, Kapitel 1, der Vers 21. Da steht die Anweisung des Engels. Da sagt er zum Josef, und sie, die Maria, wird einen Sohn gebären, und du sollst sein, du, er, der Josef, du sollst seinen Namen Jesus, also Jeshua oder Joshua oder Josua nennen. Jeshua, Jesus, du sollst ihn Jesus nennen. Als Erfüllung des Prophetenwortes aus Jesaja 7, Vers 14, da steht nämlich, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, 400 Jahre vorher, und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns. Was übersetzt ist Gott mit uns tatsächlich? Gott mit uns. Einige Verse später, Matthäus 1, Vers 24. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Also erstmal war der Verantwortliche für die Namensgebung der Josef, der Vater. Ich habe mal gefühlt einen riesen Fehler gemacht. Wir hatten uns im Krankenhaus nach der Geburt unseres vierten Kindes auf Ruben geeinigt. Und ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Beim Standesamt habe ich dann noch zwei zusätzliche Vornamen hinzugefügt. Da hieß dann tatsächlich, das Kind heißt bis heute Ruben Immanuel Johannes. Ein bisschen Ärger habe ich schon gekriegt, aber hinterher war sie dann doch mit einverstanden. Die beste Ehefrau der Welt ist sehr geduldig mit mir. Lukas, Kapitel 1, Vers 31, also ein paar Verse nachdem Josef diese Begegnung hatte, spricht der Engel zu Maria. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Da war ganz klar, wer da spricht, zu wem gesprochen worden ist und wie dieser Mann, dieser Mensch heißen sollte. In anderen Evangelien finden wir das auch, Lukas 2, Vers 21. Es geht nämlich weiter, kam nicht nur die Ankündigung, die durch die Propheten schon vorausgesagt war und die dann durch den Engel dem Josef und hinter der Maria verkündigt wurde, die Bestätigung kam weiter, Lukas 2, 21, und als 8 Tage vollendet waren nach der Geburt, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er Mutterleib empfangen wurde. Es gibt im Philipperbrief diesen sogenannten Christus-Hymnus, damals im Konfirmations- oder Gemeindeunterricht, wie er genannt wurde damals, mussten wir diese Verse auswendig lernen. Ich bin bis heute dankbar dafür. Das Christuslied, der Christushymnus, das Loblied auf Jesus. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat ihm den Namen verliehen, der überall jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das steht so geschrieben in deiner Bibel. Immer wieder und immer wieder. Sein Name. Die zentrale Aussage im Vaterunser, Lukas 11, Verse 2 und 3, geheiligt werde dein Name, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist ein Schutz, eingeschlossen in diesem Namen, nicht nur im Namen selbst, sondern auch in der Benutzung dieses Namens. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Das hört sich jetzt wie eine Drohung an, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Die Kraft und die Autorität seines Namens. Da merken wir jetzt, dass wir es mit Gott zu tun haben. Oh ja, das ist erlösend. Dankeschön, Bettina. Vielleicht habe ich gerade so euphorisch gesungen, dass meine Stimme so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Dieser, ich sage das mal so salopp, den Namen ungestraft zu nutzen, kann auch nach hinten losgehen, dieser Schuss. Da gab es nämlich einen Dämonenaustreibungsversuch im falschen Namen, weil jemand das Recht nicht hatte, diesen Namen oder die Autorität des Namens zu benutzen. Apostelgeschichte 19, Vers 13 lesen wir. Da schreibt der Arzt Lukas: Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern übernahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Kevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich aber, ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Ohne Autorität diesen Namen zu benutzen, versuchen ihn auszusprechen. Vielleicht sogar wie eine Art Magie. Das funktioniert nicht. Der Schuss kann nach hinten losgehen. In seinem Namen, in dem Namen, steckt die Autorität des Namensträgers. Wenn du den nicht wirklich kennst, keine Beziehung mit ihm lebst, nützt dir die Nutzung dieses Namens nichts. Manchmal wird dieser Name so belanglos genutzt, lieblos, gedankenlos benutzt. Und das tut weh. Es gab mal in manchen Ecken Deutschlands diese Herr Je, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Das ist eine Verkürzung des Ach Herr Jesus, Ach Herr Je. Das ist lieblos und gedankenlos und nutzlos. Dass ich mich beschwere über irgendwas, was nicht funktioniert, wenn ich Herr Je sage. Die Autorität, die in einem Namen steckt, funktioniert nur, wenn ich den Namensträger kenne. Wenn ich eine Beziehung habe, möchte ich euch zwei persönliche Geschichten erzählen. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger hinterher. Zum richtigen Zeitpunkt den Namen zu nennen, mit der Autorität dessen, von dem ich spreche. Die Geschichten nenne ich mal, ich kenne Klaus Dahms. Eine Familie mit vielen Söhne sind manchmal nachts unterwegs. Es gab mal in den 90er, 2000er diese Phase, da wurden LAN-Partys gefeiert. Das war die Zeit vor der Erfindung von Bluetooth. Da mussten tatsächlich Computer in einem Raum mit Kabeln miteinander verbunden werden und dann konnten Computerspiele miteinander oder gegeneinander gespielt werden. Und dann bekommt man morgens um 3 Uhr vielleicht manchmal Hunger und Appetit, dann geht man dahin, wo die gelbe Möwe fliegt und fährt dann nachts an der Polizeiwache vorbei. Da wird schon mal aus Fenstern gegrölt von irgendwelchen Autos und dann denkt die Polizei, was sind das denn für welche? Die sind bestimmt betrunken, da randalieren welche. Und dann wurden irgendwelche Söhne mal angehalten auf einer Autobahnbrücke, kurz vor Erreichen derselben der Möwe. Und dann musste der Fahrer, der so hieß wie ich, seinen Ausweis und seinen Führerschein zeigen. Da fragt der Polizist, wie heißt du? Ja, Simon Klaus Helmut Dahms steht da in dem Ausweis. Und da fragt der Polizist, kennst du Klaus Dahms? Ja, sagt er, das ist mein Vater. Ach, sagt er, dann grüß mal deinen Vater schön und mach keine Dummheiten und tschüss. Die Jungs hinten im Auto, die grölen, und die Jungs, ah, du kennst Klaus Dahms, das müssen wir uns merken. Wenn nächstes Mal von der Polizei angehalten werden, nutzen wir diesen Namen, Klaus Dahms. Das bringt's. Das bringt nur was, wenn du Klaus Dahms selbst kennst. Und der dir das Recht gegeben hat, und bei dem Kind stand tatsächlich im Ausweis drin, Klaus Helmut Dahms. Klaus war ich, Helmut war mein Vater und ich heiße Klaus Helmut Dahms. Und dieses Kind hat diesen Namen mit Autorität nutzen dürfen. Er ist mein Sohn, Nummer 7, und er durfte diesen Namen nutzen. Und das hat ihm was geholfen. Die beste Ehefrau der Welt fährt mit dem Fahrrad in die Fußgängerzone. Erschwerend kommt dazu, dieser Teil der Fußgängerzone, Einkaufsstraße in Duisburg, ist als Einbahnstraße beschildert und sie fuhr in die falsche Richtung. Dort steht ein Motorradpolizist und wartet auf wen? Nicht auf Sünder, sondern auf Delinquenten, Gesetzesübertreter. Halt! Die beste Ehefrau der Welt hält. Sie wissen, warum ich Sie anhalte. Das ist die dümmste Polizistenfrage, die ich kenne. Natürlich weiß ich, warum ich angehalten habe. Sie wissen, warum ich. Die wollen nur, dass ich das zugebe, was ich da gerade gemacht habe. Natürlich weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ihr Ausweis. Mein Mann schimpft bestimmt mit mir, wenn ich ihm das erzähle. Wer ist denn Ihr Mann? Ja, der Klaus Dahms. Oh. Ja, dann grüßt man den Klaus schön und tschüss. Die beste Ehefrau der Welt hat den Namen mit Autorität genutzt und wusste, ich kenne den, der diesen Namen trägt und das bringt was. Den Namen Klaus Dahms aussprechen. Jetzt auf das Geistliche übertragen. Einen Namen zu kennen und den Namen zu nennen, das heißt, ich habe die Autorität und das Recht, diesen Namen zu benutzen. Die Kraft und die Autorität von Jesus. Das ist Kraft und Autorität in dem Namen von Jesus, seinen Namen zu kennen, auch seine Bedeutung zu kennen und ihn, diesen Namen, auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu nennen. Das ist nichts Magisches, nichts wie eine Zauberformel, sondern das Bewusstmachen der Kraft und der absoluten Autorität, die in diesem Namen liegt. Was heißt nun Jesus, der Herr ist Rettung? Jesus, Jeshua, häufiger Name, auch im Judentum, zum Beispiel der Nachfolger von Mose, den er als Mitleiter trainiert hat, ausgebildet hat, einer seiner Heerführer war, einer, der ihm auch die Arme gehoben hat, als er Selbsthilfe, Unterstützung im Kampf brauchte, der mit ihm gebetet hat, der im Zelt der Begegnung war. Der ursprünglich eigentlich, das lest ihr im 4. Mosebuch, Kapitel 13, einen anderen Namen hatte. Der hieß eigentlich Hosea oder Hoshea, der Sohn Nuns, und Mose hat ihn mal umbenannt. Das lest ihr im 4. Buch Mose. Danach hieß er nämlich erst Josua oder Joshua oder Jeshua. Erst danach. Der Herr ist Rettung. Das ist sein Name. Immanuel, Gott mit uns. Wieso nennen wir ihn Jesus? Das ist jetzt das lateinisierte Griechisch. Die Theologen wissen, wovon ich spreche. Die Bibel im Neuen Testament, wisst ihr natürlich alle als treue Bibelleser, ist im Grundtext im Neuen Testament im Griechischen geschrieben worden. Und alle Bibelübersetzer, einschließlich Luther, waren so dabei, alles fein ins Deutsche zu übertragen, nur eben diesen Namen nicht. Sie haben ihn im Griechischen im Jesus gelassen und ihn nicht ins Deutsche übertragen. Jesus Christus, das ist die lateinisierte Form des griechischen Christos. Und Christus, also im Hebräischen Messias, der von Gott Gesalbte. Das ist nämlich die Ergänzung seines Namens. Jesus hießen viele, auch heute. Wenn ihr in Spanien seid, da gibt es viele Jungs, die als Erstnamen oder als zweiten Namen den Namen Jesus tragen. Einer meiner alten Pastoren, Juan López Cano, hat mal sich den Spaß erlaubt. Sein Vater hieß Jesus und seine Mutter hieß Maria. Hat er gesagt, was kann mir Heiliges passieren, als mein Vater Jesus heißt und meine Mutter Maria heißt. Aber im spanischen Sprachraum ist das üblich. Also Jesus, der von Gott gesalbte Jesus, der Messias. Im Hebräischen Yeshua HaMashiach. Der Jesus, der von Gott gesalbte. Nicht irgendein Jesus, sondern der Gott mit uns. Das ist sein Name. Der von Gott gesalbte. Meine Lebenshoffnung hat den Namen Jesus. Das ist die Kraft, die in dem Namen von Jesus steckt. Jesus ist mein Hoffnungsvermittler. Jesus ist mein Seelenstärker. Jesus ist mein Lebenselixier. Und Jesus ist meine lebendige Hoffnung. Wer sich von euch an die späten 70er, Anfang 80er erinnert, da gab es tatsächlich mal hier in Essen ein Musical, das aufgeführt worden ist. Das eine hieß Hoffnung oder lebendige Hoffnung. Das wurde in 7 Städten in Deutschland aufgeführt. Das hatte dieses Thema. Wer oder was ist meine, deine lebendige Hoffnung? Einzig und allein Jesus, der von Gott Gesalbte, der Ewige, der schon immer da war und ewig sein wird. Gott mit uns. Das gab es mal in manchen Teilen Deutschlands auch als Abschiedsgruß. Adieu, Gott mit uns. Gott sei mit dir. Wer ist denn da mit dir? Jesus. in der Ecke von Deutschland, wo ein Teil meiner Familie wohnt, sagt man ja auch Grüß Gott, Grüß Gott. Ja, ich brauche ihn nicht grüßen, er ist ständig da, er ist ständig bei mir, ich brauche ihn nicht grüßen. Er ist nämlich da. Auch heute hier, das haben wir auch in einem der Lieder gesungen. Jesus Christus, du bist hier. Wenn wir das mit Glauben gesungen haben, das wir gerade gehört und gesungen haben, Jesus Christus, du bist hier, das sagen wir uns ja manchmal zu in manchen Gottesdiensten, auch bei der Gottesdiensteinleitung, dass wir ihn oder uns selbst daran erinnern, dass er das versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wo zwei oder drei sich wegen mir, wegen ihm versammeln, ist er mitten unter uns. Da brauchen wir ihn nicht drum bitten. Das ist seine Zusage, seine Verheißung. Und an solche Verheißungen braucht man ihn nicht dauernd erinnern. Vielleicht uns selbst schon. Wo zwei oder drei, wir sind heute mehr als zwei oder drei, da ist er jetzt. Und darunter, ich bin mir bewusst, wenn ich über ihn, über seinen Namen heute sprechen darf. Ich glaube, er wird sich ein Grinsen nicht zurückhalten können, welchen Zusammenhang ich das versucht habe zu erklären in Bezug auf meine, der besten Ehefrau der Welt und einem meiner Kinder, dass wir das Recht haben, seinen Namen zu nennen, seinen Namen anzurufen. Und da habt ihr als Lobpreiser uns ein paar wunderschöne Lieder zu diesem Thema gebracht heute Morgen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Manchmal aber erscheint uns der Himmel so weit weg. Wie verdunkelt oder undurchdringlich, wo ist denn dann seine Kraft oder seine zugesagte Gegenwart? Ein Teil der Antwort habe ich in der täglichen Bibellese vom 5. März in der Tageslosung gelesen und gefunden. Wer das nachlesen mag, wer von euch Liebhaber der Tageslosung ist, der kann das nochmal nachblättern vom 5.3., also vor einer Woche. Eure Sünden haben des Herrn Angesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört, steht in Jesaja 59, Vers 2. Der neutestamentliche Ergänzungs- und Schrifttext dazu aus Römer 6, Vers 23. Der Sünde sollt, also die Bezahlung, der Lohn dafür, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das war die Tageslosung für den 5. März. Während ich mich auf den Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich das gelesen. Die Kraft von Jesus Christus. Sünde führt dazu, dass Gott auf Gebete nicht antwortet gefühlt und dass die deutliche Botschaft dieses Schriftwortes aus dem Jesaja-Text ist. Gilt das auch für uns Christen? Nun, auch in der Schriftstelle aus dem Römer spricht der Apostel Paulus davon, was Sünde bewirkt, nämlich den Tod. Allerdings bezieht er diese Aussage nicht auf die Christen. Das lesen wir genau einen Vers vorher. Dieser lautet nämlich in Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, befreit von der Sünde und in den Dienst Gottes gestellt, habt ihr die Frucht, die Heiligung schafft. Und als Ziel ewiges Leben. Wenn wir also etwas genauer hinschauen, berichtet Paulus von drei Dingen, die offensichtlich alle miteinander zusammenhängen. Erstens Befreiung von der Sünde, zweitens in den Dienst Gottes gestellt zu sein und drittens Frucht der Heiligung schafft. Was bedeutet befreit von der Sünde? Offensichtlich geht es zwar nicht nur um die Vergebung von Sünden, die wir getan haben, sondern auch um die Befreiung von einer Kraft, die uns dazu treibt, gegen den Willen Gottes zu handeln. Sind wir von dieser unguten Kraft befreit, so leben wir im Willen Gottes und sind, anders ausgedrückt, in den Dienst Gottes gestellt. So erklärt das der Paulus. Das wiederum hat zur Folge, dass wir in allem, was wir tun und denken, Christus Jesus ähnlicher werden. So kann ich Heiligung verstehen. Wenn aus dem Eingangsvers in Jesaja vergangene Taten dazu geführt haben, dass Gott sein Angesicht vor den Israeliten verdeckt hatte, geht der Römertext nicht auf einzelne Sünden ein, sondern auf die Kraft der Sünde. So sind die Sünden der Vergangenheit für uns Christen kein Problem und das ist keine Theorie. Sie wurde und ist in und durch Jesus vergeben. Die Kraft der Sünde kann allerdings ein Problem sein. Um von ihr, also von dieser Kraft frei zu kommen, benötigen wir das Zusammenwirken von Gottes Worten und seinem Geist. So können wir uns auf der einen Seite über das vollbrachte Erlösungswerk unseres Heilandes Jesus freuen, auf der anderen Seite sollen wir allerdings auch die befreiende Kraft Jesu immer wieder in Anspruch nehmen, damit sich unser Leben zum Guten verändern kann. Immer wieder neu. An anderer Stelle habe ich schon mal gesagt, ich darf mich jeden Tag neu hinwenden zu ihm. Mir bewusst sein, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ich brauche deine Kraft, Jesus. Ich brauche Gnade für mein eigenes Leben immer wieder neu. Das macht der Heilige Geist dir und mir bewusst. Und wenn dann manchmal so eine gefühlte Distanz entstanden ist, komme ich immer wieder zu ihm, zum Zentrum. Jesus, du bist das Zentrum. Ich komme zu dir. Mit meiner eigenen Kraft schaffe ich es nicht, so zu leben, dass ich dir gefallen kann. Komm zurück zum Zentrum. Da steht nämlich eine interessante, für mich erschreckende, fast angstmachende Ansage von Jesus an einige Leute, dass wenn einmal zu Ende gehen wird und dass er zu einigen sagen muss, ich habe dich nie gekannt. Und er sagt dann, aber ich habe doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, ich habe in deinem Namen Kranke geheilt. Ich habe euch nie gekannt. Das macht mir manchmal ein bisschen Angst, dass wir manchmal Dinge zu selbstverständlich nehmen. Einmal gerettet, immer gerettet. Ist das wirklich so? Natürlich, ich predige gerne auch über Gnade. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal tun können, aber da gibt es manche große Missverständnisse, was Gnade betrifft. Und einige von diesen Gnadenpropheten, die sich gerade in unserer Welt rumtreiben, die predigen ganz nette Botschaften und die sehen auch ganz süß und nett aus und da fliegen Leute hin und da bekehren sich Tausende vielleicht. Muss Jesus irgendwann mal sagen, ich habe dich nie erkannt, hast du meinen Namen, meine Autorität mit falschen Motiven benutzt? Ich habe dich nie gekannt. Ich kenne dich nicht. In manchen kirchlichen Kreisen ist es ja so, dass angeblich Petrus den Schlüssel hätte und er ist am Eingangstür, so ähnlich wie die Mitgliedsausweise kontrolliert, wer denn da in den Himmel rein darf und wer nicht. Aus den manchen Fußballstadien kenne ich das, da sitzt dann die Security im Eingang und kontrolliert die Eintrittskarten oder die Dauerkarten oder von denjenigen, die ins Stadion rein dürfen. Und das wird ja manchmal dem Petrus im geistlichen Bereich zugeschrieben. Also Petrus wird mich nicht kontrollieren müssen. Der hat nicht das Recht dazu, mich zu kontrollieren. Der dreht sich um und sagt, hör mal Chef, kennst du den? Ja, mein Heiland kennt mich. Ich kenne ihn. Und ich darf seinen Namen benutzen. Sag Jesus, du kennst mich doch. Ich gehöre zu dir. Kennst du ihn? Darfst du seinen Namen benutzen? Gehörst du zu ihm? Tust du seinen Willen? Bist du sein Eigentum? Mach das klar mit ihm. Wenn du das noch nicht geklärt hast, bitte heute, ist Gelegenheit, nach dem Gottesdienst, sprich einen von den Verantwortlichen der Gemeinde an und sag, ich möchte das neu klar machen mit mir und Jesus. Ich möchte klar machen, wem mein Leben gehört. Wer Autorität über mein Leben hat und wen ich das Recht einräume, über mein Leben zu sprechen. Wem gehörst du? Wessen Eigentum bist du? Und da kannst du sagen, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir. Ich lebe in seiner Gegenwart. Das ist die Kraft seines Namens. Nicht nur den Namen zu kennen, auch den Namen mit Autorität und mit Recht nehmen zu dürfen, Rechten nennen zu dürfen an der richtigen Stelle. Chef, kennst du den? Ja, komm rein. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, komm. Du gehörst zu mir. Ich habe auf dich gewartet. Wenn du das am Ende sagen kannst, alle Achtung, wir werden uns wiedersehen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns doch zum Segen aufstehen. Es wird ein kurzer Segen sein. Und zwar der Segen, der in deiner Bibel steht, mit dem Paulus einige seiner Briefe schließt, wenn er Gemeinden angeschrieben hat. Diesmal aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem Kapitel 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.